Guten Morgen, liebe Gemeinde. Guten Morgen. Ah, okay, ich dachte schon, dass ich mit meinem Ohren Probleme habe. Wie geht's euch? Gut. Seid ihr auch gute Klammeraffen? So, heute versuchen wir ein bisschen über Gott zu reden. Ich hatte letzten Wochen ein paar Erfahrungen gemacht, nämlich da habe ich einige Gespräche geführt mit meinen Kollegen, mit anderen Leuten und war für mich interessant zu sehen und zu hören, wie die Leute über Gott denken. Nämlich, wenn wir einfach Gott sagen, das muss man auch definieren, was wir unter einem Gott verstehen, beziehungsweise was für ein Gottesbild wir haben. Und in unserer Gesellschaft gibt es echt viele verschiedene Gottesbilder. Wenn wir nur die Extreme benennen, es gibt diesen Weihnachtsmann-Gott, der so lieb ist und egal was du tust, du bekommst sowieso Geschenke. Es gibt diesen strengen Gott, der wartet, dass du endlich was Schlimmes tust und dann kommt mit der Peitsche und wirst du bestraft sofort. Es gibt diesen liebenden Gott. Es gibt den Gott, der sich überhaupt nicht kümmert, ihm egal, wer du bist. Die Bibel sagt uns, dass Gott der Vater als Begriff wird auch nicht für jeden das gleiche. Die Frage ist, was für ein Vaterbild du selber hast. Ich habe einen Bekannten, er hat von seinem Vater wirklich nur an seinem Rücken bekommen. Er hat nie ein liebendes Wort von seinem Vater gehört. Und sobald er gehört hat, dass Gott ist wie ein Vater, dann meinte er, nein, danke, ich will so einen Gott überhaupt nicht haben. Wer ist eigentlich Gott? Ist deswegen so wichtig, weil von Anfang an unsere Geschichte auf dieser Erde ist diese Frage die wichtigste Frage. Weil wir nur so zu Gott kommen können, oder wir kommen zu Gott mit diesem Bild, was wir haben, und versuchen Gott so vorzustellen, was auch aber leider falsch sein kann. Ich habe es versucht, aus der Bibel herauszufinden und habe auch nachgelesen, nachgeschaut, was die anderen schon gesucht und gefunden haben. Wie ist die Bibel Gott beschrieben? Und da finden wir einen Haufen von Adjektiven. Gott ist allmächtig, Gott ist gut, Gott ist groß, Gott ist stark, Gott ist heilig. Aber es gibt auch einen Bibeltext, wo Gott nicht mit einem Adjektiv als Vergleich, Gott ist wie, Gott ist stark und groß. Und auch nicht nur als Vergleich, Gott ist, Jesus selber meint, ich bin der Weg. Wir sollen Gott nicht als Weg vorstellen, das ist nur ein Vergleich. Aber wenn wir den ersten Johannesbrief aufschlagen, 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 16. 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 16. Und wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott. Und Gott in ihm. Ich weiß es nicht, ob da noch ein Bibelvers in der Bibel zu finden ist, wo Gott nicht mit einem Adjektiv oder einem Vergleichsgegenstand dargestellt ist. Gott ist die Liebe. Gott ist nicht liebevoll. Dieser Text sagt nicht, dass Gott uns lieb hat. Stimmt auch. Sondern er ist die Liebe. Er ist auch nicht Gott der Liebe, sondern er ist die Liebe. Warum betone ich es so, Mark? Dieser Vers beschreibt uns eigentlich, wer Gott ist. In diesem Kapitel 4, Johannes beschreibt eigentlich, was er unter Liebe bezeichnet oder versteht. Vers 9 sagt zum Beispiel, darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Dann steht da auch andere Verse, die sagen, Liebe ist, wenn du dem anderen was gibst. Liebe kann nicht in allein separat von anderen abgeschnitten stehen. Liebe ist was geben. Liebe ist für die anderen leben. Gott ist die Liebe. Ich will jetzt eine Geschichte aus der Bibel ein bisschen näher betrachten. Und ich bitte euch, dass diese Gedanken, dass Gott die Liebe ist, durch die ganze Geschichte vor euch steht. Es ist nämlich sehr wichtig, diese Geschichte überhaupt verstehen zu können. Jetzt können wir die Bibel ganz am Anfang öffnen. In 1. Mose, im Buch Mose, sein erstes Buch. Und in Kapitel 3 finden wir den Sündenfall. Wer von euch kennt diese Geschichte nicht? Okay, dann andersrum. Wer kennt diese Geschichte? Und die anderen? Okay, ich glaube es, dass wir alle die Geschichte kennen. Diese Geschichte, die Begegnung, wo die Frau und die Schlange ein Gespräch führen und danach macht die Frau das, was die Schlange gesagt hat. Diese Geschichte ist eigentlich, die ganze diese Geschichte ist diese Frage, wer Gott ist, die wichtigste Frage. Gott ist die Liebe, behauptet Johannes in seinem Brief. Wenn wir die Bibel durchlesen, die Bibel behauptet durchaus überall, dass Gott die Liebe ist. Es gibt aber jemand, der was anderes behauptet. Der Teufel bzw. die Schlange hier will es uns sagen, dass Gott uns nicht liebt. Er ist nicht die Liebe. Er ist ein Gott, der einfach seine Gesetze, seine Regeln dargestellt hat. Das kann man überhaupt nicht halten. Damit hat er ganz da oben im Himmel angefangen, wo er behauptete, dass Gott ungerecht ist. Gott liebt eigentlich seine Geschöpfe nicht. Gott versucht, irgendwas zu tun, nur weil er das denkt, dass es für ihn interessant ist und wir sehen, wie die anderen damit abkommen oder damit leben können. Er ist nicht jemand, der uns liebt. Und gleich in diese erste Aussage, was wir in 1. Mose 3 lesen können, kommt dieses Gottesbild. Da steht in Kapitel 3, Vers 1 und 2, aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Feld, die Gott der gemacht hatte, und sprach zu dem Weibe, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten. Da sprach das Weib zu der Schlange, wie essen von den Früchten der Bäume im Garten und so weiter. Vers 1 sagt, die Schlange versucht, mit der Frau zu reden und stellt eine Frage. Aus der Bibel lernen wir und haben viele Beispiele, dass die Frage eine sehr wichtige Sache ist. Benutzt Gott Fragen oder diese Methode? Benutzt der Teufel auch gleich Fragen zu stellen? Und ehrlich gesagt, wenn jemand mit Pädagogik was zu tun hat, der weiß, dass Fragen sehr wichtig sind. Ich erinnere mich in der Schule, als ich vor der Tafel irgendwas, eine Aufgabe erfüllen sollte, und war ich gerade fertig, und dann kommt der Lehrer, schaut an: Bist du sicher? Und da war ich plötzlich komplett unsicher. Er war nicht gesagt, ob es richtig oder falsch ist. Er hat mir nicht gesagt, du hast das nicht richtig gemacht. Er hat eine einzige Frage gestellt: Bist du sicher? Und plötzlich, ja, okay, ich wollte nur fragen. Wie gemein ist er? Aber die Fragen sind sehr wichtig. Die Fragen bringen uns daran, nachzudenken. Wenn jemand sagt, es ist falsch, es mag nur sagen, okay, alles zu, ich höre es überhaupt nicht mit oder nicht zu, was derjenige sagt. Aber mit Fragen kann man es bewirken, dass die anderen auch ein bisschen mitdenken. Da kommt später Gott selber und sagt: Adam, wo bist du? Eine unnötige Frage. Dieselbe Frage, es ist noch interessanter, wenn wir Elia anschauen und seine Geschichte, als er vor die Königin geflüchtet hat. Und dann sagt dieser Engel, wo die ihn gefunden hat: Iss, trink zwei, dreimal und dann musst du einen langen Weg laufen. Und dann kommt er zu diesem Berg, wohin Gott selber ihn geschickt hat. Und als er da ist, stellt Gott eine Frage: Was machst du hier? Entschuldigung, ich verstehe es nicht. Gott sagt, du sollst da hinlaufen, du kommst da an und Gott stellt die Frage: Was machst du hier? Macht das einen Sinn? Gott kommt zu Adam und sagt: Wo bist du? Was für ein Schöpfer bist du, wenn du das nicht weißt? Nein, diese Frage braucht nicht Gott, beziehungsweise er braucht nicht, dass wir die Frage beantworten. Sondern mit Fragen versuchst Gott, dass die Menschen ein bisschen nachdenken. Aber wirklich, wo bin ich? Warum bin ich da, wo ich bin? Wo ist dein Bruder? Und so weiter. Das Gleiche macht auch der Teufel. Aber er hat auch was anderes vor. Er stellt auch eine Frage. Aber mit dieser Frage, es ist nicht nur eine einfache Frage, mit dieser Frage versucht der Teufel, gleich sein Gottesbild in deinen Kopf reinzusetzen. Wenn wir das nur oberflächlich lesen, es ist eine einfache Frage, informative Frage. Gib mir die Information, habe ich es richtig verstanden? Lässt Gott euch nicht von keinem Baum essen? Es war nur eine einfache Frage. Nein, es ist keine einfache Frage. Damit sagt der Teufel gleich, damit will die Schlange gleich, dass die Frau denkt das, was die Schlange glaubt. Oder was die Schlange will, dass die Frau glaubt. Sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Was sagt die Schlange damit? Gott liebt euch nicht. Schau mal, wie viele schöne Bäume da in diesem Garten sind. Es ist alles wunderbar. Und ihr dürft überhaupt nichts essen. Stimmt das? Und dann denkt die Frau nach: Warte mal, ist unser Gott wirklich so ein gemeiner Gott? Er lässt uns in diesem Garten. Ah nee, das stimmt nicht ganz so. Ihr habt schon wahrscheinlich das auch selber erlebt, als eure Bekannten oder Freunde was merken, dass ihr das nicht tut, was sie tun. Egal ob das Trinken oder Rauchen, was auch immer es ist. Und dann kommt jemand mit einer Aussage: Du darfst überhaupt nichts tun. Ich erinnere mich als Kind, als es mir gesagt haben, dass ich nicht laufen darf, dass ich nichts machen darf. Und dann denke ich nach: Warte mal, nichts ist ein bisschen mehr. Eine Sache ist nicht alles. Ich habe so vieles. Warum meinst du, dass diese eine Sache für mich bedeutet, dass ich nichts machen kann? So was Elias versucht auch die Schlange: Ihr dürft überhaupt von keinem Baum essen? Und die Frau versucht, Gott zu beschützen. Und sagt in Vers 32, da sprach das Weib zu der Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von Früchten des Baumes mitten im Garten, hat Gott gesagt, esset nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Aus dieser Geschichte habe ich einiges gelernt. Und das, was ich in den letzten Monaten erfahren habe, habe ich wieder gesehen, dass ich das doch nicht richtig gelernt habe. Ich habe einen Bekannten, einen Kollegen. Wir haben über einiges da geredet, gesprochen. Ich meine über Gott und über Jesus und verschiedene Glaubenssachen, die wir ja unterschiedlich glauben und meinen. Wir könnten uns nicht einigen. Aber danach habe ich es gemerkt, ja, ich habe alle mein Wissen in diese Gespräche reingebracht, damit ich es beweise, dass das, was ich glaube, richtig ist. Was habe ich erreicht? Nichts. Nach 2, 3 Gesprächen meinte er, okay, du bist fest in deinem Glauben, ich bin fest in meinem Glauben, lassen wir es. Wir sollen unsere Freundschaft nicht kaputt machen mit solchen Sachen. Wenn ich es versuche, Gott zu verteidigen, es kann gefährlich sein. Ich sage es nicht, dass wir nie das sagen sollen, was wir über Gott glauben. Aber wenn ich es mit all meinen Kräften versuche, Gott zu verteidigen, es kann passieren, dass ich irgendwo ein bisschen zu weit gehe. Damit ihr es besser versteht, lasst uns, was die Frau gesagt hat. Die Frau meinte, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esset nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Hat die Frau das richtig gesagt? Wer sagt ja? Sie hat es richtig zitiert. Wer hat nein? Sie hat es falsch zitiert. Okay, und die anderen sind die Unentschieden. Lassen uns anschauen, was Gott selber gesagt hat. Kapitel 2, Vers 16 und 17. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum des Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tage, da du von ihm issest, musst du des Todes sterben. Hat die Frau Gott richtig zitiert? Fast. Sogar mehr. Gott meint, von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tage, da du davon issest, musst du des Todes sterben. Und die Frau meinte, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esset nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Die Frau ist konservativer als Gott selbst. Gott meint, esset nicht davon. Die Frau meint, wir dürfen nicht essen, auch nicht berühren. Ja, angeblich ist eine Kleinigkeit. Aber die Kleinigkeiten können auch gefährlich sein. Ihr kennt alle diese Aussage aus Offenbarung. Lasst uns kurz nur da hinspringen, damit ich das nicht auswendig falsch zitiere. Letzte, ganz am Ende, Kapitel 22, die Versen 18 und 19. Offenbarung, Kapitel 22, 18 und 19. Ich bezeuge alle, die da hören, die Worte der Weissagung in diesem Buch. Wenn jemand etwas hinzufügt, so wird Gott ihm die Platz zufügen, die in diesem Buch geschrieben, die Plagen zufügen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches, diese Weissagung, so wird Gott ihm seinen Anteil wegnehmen im Baum des Lebens und an der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Da steht, wenn ich was zufüge oder wegnehme, beide ist gefährlich. Es ist gefährlich, wenn ich versuche, ja, Gott hat gesagt, es ist nicht so wichtig. Wir müssen das nicht so genau annehmen. Ja, ist gefährlich. Aber es ist genauso gefährlich, wenn wir meinen, Gott hat es gesagt, aber damit ich sicher bin, ich bekräftige es noch mehr und versuche es noch konservativer, noch besser zu tun, als Gott mir gesagt hat. Warum behaupte ich, dass es so gefährlich ist? Lass uns kurz die Geschichte von das Volk Israel anschauen. Das Volk Israel hatte ständig ein Problem. Sie haben eine Zeit lang Gott treu oder waren eine Zeit lang Gott treu und dann plötzlich haben sie entweder Baal oder Ashtoreth oder andere Götzen angebetet. Und sie fallen ständig in diese Götzenanbetung. Sie kommen ein paar Jahre, ein paar Jahrzehnte sind sie frei und dann fallen sie wieder hin. Dann sind sie wieder ein bisschen frei. Ich meine, sie bitten Gott, sie zu befreien. Gott befreit die. Dann sind sie ein bisschen so, okay, sie halten sie und dann fallen sie wieder in diese Götzenanbetung. Und dann ist es sehr interessant, dass wir in dem Buch Daniel, ganz im ersten Kapitel, erste Vers lesen, wo Gott behauptet, dass er den König von Nabukadnezar auf sein Volk geschickt hat, damit das Volk ins Exil nach Babylon gebracht wird. Sie verbringen dort 70 Jahre. Und sie sind von dieser Sünde komplett geheilt. Wenn ihr die Geschichte des Volkes anschaut, nachdem sie aus diesem Exil zurückgekommen sind, sie sind nie mehr in diese Sünde gefallen. Sie haben nie mehr Götzen angebetet. Jesus hatte trotzdem irgendwie Probleme mit den Leuten, als er auf dieser Erde war. Nicht, weil sie Götzen angebetet haben, sondern dass sie in die andere Extreme gerutscht sind. Habt ihr schon sicherlich gehört, wenn auch nicht gelesen, die mehrere hunderte, 300 oder 600 Gesetze, womit sie nur den Sabbat bekräftigen wollten, damit du sicherlich den Sabbattag nicht unheilig machen kannst. Sie haben überall zusätzliche Regeln noch dazu gebracht. Und dann kommen sie, Jesus sagen, warum tust du das? Du darfst es nicht tun. Du sollst den Sabbat heiligen und du machst Sachen, die man nicht machen darf. Und Jesus sagt, ich habe das komplett missverstanden. Ich versuche das irgendwie noch kräftiger darzustellen, aber damit verliert die ganze Geschichte ihre Bedeutung. Die ganze Beziehung, was ich mit euch aufbauen wollte, diese ganze Freiheit, was ich euch geben will, das geht alles kaputt damit, dass ihr noch konservativer sein wollt, als ich es bin. Die Frau versucht, Gott zu verteidigen. Und wenn du eine falsche Meinung hörst, es ist automatisch so, ich habe schon erlebt, ich habe es wahrscheinlich auch schon mal erlebt, du versuchst diese falsche Meinung von der anderen Richtung irgendwie in ein Gleichgewicht zu bringen. Und du eine falsche Meinung hörst, man läuft ganz leicht in die andere Richtung, die auch ein bisschen zu weit und falsch ist. Wer ist Gott? Gott ist die Liebe. Und wenn jemand versucht, mir zu sagen, dass Gott eigentlich ein Gott ist, der uns nicht liebt, der ständig das schaut, dass ich was Böses tue oder Schlimmes tue und dann kommt er gleich mit einer Peitsche und versucht, mir weh zu tun, dann ist es einfach, dass sie in die andere Richtung laufen und sagen, nein, Gott ist ein liebender Gott, er vergibt alles. Und andersrum kann es auch sehr einfach passieren. Wenn jemand zu konservativ, zu pharisäisch was darstellt, damit ich das in Gleichgewicht bringe, es kann passieren, dass ich sehr einfach in die liberale Richtung laufe und von der anderen Seite runterrutsche. Wir reden sehr viel darüber, was wir tun sollen und was wir nicht tun sollen, was wir dürfen und was wir nicht dürfen. Ich habe in dem Bibelgespräch, das Bibelgespräch über eine Gemeinde geredet, wo ich neulich war, wo die meisten behaupteten, dass unser Ziel ist, beziehungsweise die Frage war, wie erkennen wir, dass der Heilige Geist in unserem Leben wirkt? Und dass die Antwort und dann die Gespräche, die danach gefolgt sind, waren, du wirst es sehen, dass der Heilige Geist in deinem Leben ist, weil du anders bist als diese Welt. Und dann habe ich mehrere solche Aussagen gehört, wir sollen anders sein, wir sollen anders sein, wir sollen anders sein. Und wo ist Jesus? Und wo ist das, er in mir leben soll? Wenn ich mich darauf konzentriere, was ich tue oder nicht tue oder tun soll, nicht tun soll, dann verliere ich alles. Gott will eine Beziehung aufbauen. Er und ich. Er will nicht einfach Regeln darstellen und sagt, okay, ich komme nach 2000 Jahren, mal sehen, ob du die Regeln halten kannst. Nein. Er sagt, ich gehe weg, aber dann kommt der Heilige Geist. Er will ständig bei euch sein. Ich bin ständig da, um euch zu helfen. Ich will eine Beziehung, eine lebendige Beziehung, eine alltägliche Beziehung aufbauen. Die Frage, was du tust und nicht tust, ja, ist wichtig, aber das ist nicht die erste Frage. Die erste Frage, ob du eine Beziehung mit deinem Gott hast, der Liebe ist. Die Schlange sagt in Vers 4, 1. Mose 3, Vers 4, eindeutig, was er meint. Da sprach die Schlange zum Weibe, ihr werdet keineswegs des Todes sterben. Die Aussage ist sehr interessant, weil die Aussage ist wortwörtlich die gleiche Aussage, was Gott gesagt hat, plus ein Wort. Wenn wir Kapitel 2, Vers 17 anschauen, an den Tagen, da du von ihm issest, musst du des Todes sterben. Da steht im Original, du wirst sterben. Ich habe es lange nicht verstanden, was heißt zum des Todes sterben. Ja, wenn du stirbst, dann stirbst du. Was heißt zum Todes sterben? Oder des Todes sterben? Aber das ist eigentlich die Aussage, die im Hebräischen kennen, was zweimal wiederholt ist extra bekräftigt. Das heißt nicht, wie du sterben willst, sondern es ist sicher, absolut sicher, dass du sterben willst. Dann sagt die Schlange, ihr werdet keineswegs des Todes sterben. Beziehungsweise im Original steht, ihr werdet nicht sterben. Wenn die zwei Aussagen in Hebräisch untereinander stellt, die sind wortwörtlich identisch, gleiche Aussageformel, alles gleich, nur, dass er eine nicht da reinsetzt. Gott sagt, ihr werdet hundertprozentig, absolut sicher sterben. Er sagt, ihr werdet absolut sicher nicht sterben. Und warum behauptet er das? Sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esset, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Gott will nicht, dass ihr frei werdet, dass ihr so werdet wie er. Er will euch unterdrückt halten. Er will nicht, dass ihr aufwächst. Er beschränkt euch. Er lässt euch nicht frei entwickeln. Er will, dass ihr manipuliert da bleibt, wo ihr seid. Aber die Möglichkeit ist da, dass du frei bist. Iss aus diesem Baum. Und dann wirst du sein wie Gott. Deine Augen werden sich öffnen. Du wirst einfach mehr wissen. Du wirst so sein wie Gott. Weil Gott dich nicht liebt. Habt ihr schon mal die Aussage gehört? Es schmeckt so gut. Es ist schon Sünde, wie es gut schmeckt. Oder andere, alles was gut schmeckt, ist ungesund. Ja. Wir haben manchmal das Gefühl, wenn du was genießt, dann ist das nicht mehr das, was Gott dir gibt. Im Mittelalter. Sie haben gesagt, ja, Mann und Frau zusammenzuleben, das ist eigentlich Sünde. Aber okay, wegen dieser Fortpflanzung müssen die zusammenkommen. Aber das dürft ihr nicht genießen. Das ist nicht gut. Essen zu genießen, nein, dann wirst du fett. Du darfst Essen nicht genießen. Einfach auf der Sonne liegen und das Leben genießen. Nein, du musst ständig aufpassen. Du darfst das, was du gerade hast, nicht genießen. Habt ihr schon diese Gedanken gespürt oder gehört oder gefühlt? Der Teufel meint, wenn du frei sein willst, dann musst du endlich das tun, was Gott dich verboten hat. Sonst wirst du ständig in einer Kapsel da sein und du kannst irgendwie nicht aufwachsen. Du brauchst die Freiheit, aber das kannst du neben einem Gott, der dich ständig beschränkt. Du kannst nicht wachsen. Wenn du heute die Leute fragst, was sie über Gott glauben, viele haben so eine ähnliche Meinung. Wenn es einen Gott gibt, wenn einen liebenden Gott gibt, warum habe ich das oder habe ich das nicht? Warum passiert dies und das? Der Gott, ein liebenden Gott, es gibt überhaupt nicht. Es ist keine Liebe. Aber die Bibel behauptet weiterhin, Gott ist die Liebe. Die Frage ist, wie du diesen Gott, der dich geschaffen hat, siehst. Was ist dein Gottesbild? Das, was Gott über sich sagt, oder das, was der Teufel versucht, dir zu sagen? Vers 6. Und das Weib sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm und dies und so weiter. Was hat sie gesehen? 3 Dinge. Die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre. Es muss schmecken. Eine Lust für die Augen wäre, es sieht sehr schön aus. Und verlocken, weil er klug machte. Ist auch gesund. Es schmeckt, ist gesund. Es ist gut, das zu essen. Es sieht schön aus. Was für die 3 Sachen kann man sehen? Nur sehen. Kann man sehen, das, was schön ist? Ja. Kann man sehen, das, was schmeckt? Nein. Kann man es sehen, dass es gesund ist? Nein. Ich nehme hier immer dieses Beispiel, als ich das mal vor, keine Ahnung wann, Avocado gegessen habe. Ich war bei meinem Onkel in Kanada und er bringt mir so ein Frucht, grün-braun, hat aufgeschnitten in grün, so eine Kugel in der Mitte. Und sagst, probier es. Was ist das? Und dann hat er mir das was gezeigt, was ich heutzutage am besten finde. Ahornsirup rein. Und mit einem Löffel. Hier, probiere es. Und wie schmeckt es? Ich kann es dir nicht sagen. Probiere es. Dann habe ich es probiert und sage, ist nicht schlecht. Ist gut. Warum habe ich es probiert? Es sieht nach keine Ahnung was aus. Es schmeckt nach keine Ahnung. Ich kann es vergleichen. Heutzutage auch nicht. Ich habe es probiert, weil ich meinem Onkel geglaubt habe, dass es schmeckt. Die Frau nahm, weil sie sah, dass es schmeckt. Warum sah sie, dass es schmeckt? Weil der Teufel es gesagt hat. Warum meinte sie, dass es gesund ist? Weil die Schlange es gesagt hat. Sie glaubt das, was die Schlange sagt. Aber nicht nur das, wenn wir weiterlesen, da steht Vers 8, und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war, und Adam versteckte sich mit seinem Weibe vor dem Angesicht Gottes des Herrn unter den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm: Wo bist du? Und er sprach: Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum verstecke ich mich. Und er sprach: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du nicht gegessen den Baum, von dem ich dir gebot, du solltest nicht davon essen? Kommt Gott, was macht der Mensch? Versteckt sich. Warum? Weil er Angst hat, weil er merkt, dass er nackt ist. Und die erste Frage, was Gott stellt: Wer hat es dir gesagt? Wer behauptet sowas? Warum sollst du Angst vor mir haben? Warum? Weil der Mensch glaubt, dass das Gott so ist, wie das die Schlange gesagt hat. Der Mensch hat schon diesen Gottesbild von der Schlange übernommen. Und der Mensch sieht Gott wie einen Herr da, der jetzt kommt und mich bestrafen will. Der Mensch verliert dieses Bild. Der Gott ist die Liebe, komplett vor seinen Augen. Deswegen meint Gott: Wer hat dir sowas gesagt? Wer behauptet sowas? Warum glaubst du sowas? Was habe ich bis jetzt gemacht? Welche Erfahrung dir dazu bringt, dass du Angst vor mir haben sollst? Was bringt dir das? Wer hat es dir gesagt? Und dann auch die Frage: Oder hast du vielleicht gegessen? Und dann kommen die ganzen Probleme. Nein, war ich nicht, sondern war die Frau. Die Frau, warst du das? Nein, war ich nicht, das war die Schlange. Die komplette Beziehungen mit Gott, Beziehungen mit anderen Menschen, Beziehungen mit der Natur, ist kaputt. Weil der Mensch glaubt das, was die Schlange gesagt hat, wer Gott ist. Woher nimmst du, oder woher nimmt ihr, meine liebe Geschwister, euer Gottesbild? Wer sagt euch, wer Gott ist? Aus verschiedenen Büchern, Filmen, Meinungen. Lasst euch Gott reden. Wir sollen diesen lebendigen Gott kennenlernen. Täglich in unserem Leben einladen. Wir sollen mit ihm reden. Und wir sollen ihn lesen. Wir sollen ihm zuhören. Wir brauchen eine persönliche Beziehung, damit wir es endlich erkennen, wer unser Gott ist. Lasst ihn in eurem Leben wirken. Das will er. Er will uns waschen. Er will uns frei machen. Wirklich frei. Nicht so, wie die Schlange es vorgestellt hat. Er will, dass wir frei werden. Und er will, dass wir froh werden. Dass wir das Leben, was er uns gegeben hat, wirklich genießen können, schon jetzt und für die Ewigkeit.